Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Wir arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About Women and Health. Wir sprechen heute über Regelschmerzen, Schmerzen beim Sex
und wie man damit umgehen kann, beziehungsweise was ist unter Anführungszeichen normal und was ist nicht normal. Bei mir ist Dr. Jens Kumpost, Gynäkologe. Wir werden heute darüber sprechen.
Womit fangen wir denn eigentlich an? Es ist ja, ich möchte mich nicht wiederholen, ich sage immer, es ist so ein großes Thema. Schmerzen im Allgemeinen ist ja ein eigenes medizinisches Spezialgebiet. Und bei Gynäkologen natürlich Unterleibsschmerzen. Aber am besten vielleicht fangen wir mit den Regelschmerzen an. Jede Frau hat hin und wieder einmal Zwicken oder es tut weh, wenn sie eine Menstruationsblutung hat oder im Laufe dieser. Aber wann kann man sagen, okay, das muss jetzt von einem Arzt, einer Ärztin angeschaut werden?
Ja, also grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn man das Gefühl hat, dass das stärker ist als das, was normal ist. Natürlich ist das immer subjektiv und daher gerade bei Schmerz ja total schwer, das objektiv einzuordnen. Ich würde jetzt sagen, wenn jemand vermehrt Schmerzmittel braucht während der Regel, also wenn er mal eine Schmerztablette braucht, würde ich auch noch sagen, ja, das könnte noch im normalen Rahmen sein. Aber wenn regelmäßig mehrfach Schmerzmittel gebraucht werden oder gar wenn die nicht mehr helfen, ja, und oder wenn man wirklich auch ein oder mehrere Tage sogar komplett ausgeschaltet ist. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, da würde ich sagen, auf jeden Fall will ich mir das mal angucken lassen, weil letztendlich ist ja auch eine starke Einschränkung der Lebensqualität dann.
Mhm. Und was kann man als Arzt feststellen? Was könnte da die Ursachen sein davon?
Also bei der Untersuchung. Ja, bei den Regelschmerzen, also der Klassiker, also das Erste, an was man denken sollte, es könnte eine Endometriose sein. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, das haben wir schon mal ein bisschen eingehender behandelt, deswegen will ich das jetzt nur so kurz anreißen, aber das sollte man auf jeden Fall dabei abklären. Es kann schon auch sein, dass mal Myome oder Polypen, das sind also andere, sage ich mal, gutartige Gewächse, die innerhalb der Gebärmutter auftreten können, diese Schmerzen verursachen.
Was drückt dagegen was? Weil ein Schmerz entsteht ja nicht einfach so. Also bei Endometriose sind die Nerven in dem Gewebe drinnen, richtig? In den Verwachsungen auch?
Ja, also ja, stimmt. Aber bei der Endometriose, wie gesagt, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Da hat man auch Nervenfasern, aber da hat man auch eine Reaktion auf die hormonellen Schwankungen, die eine Frau im Zyklus hat. Deswegen tun die Sachen meistens am Zeitpunkt der Regel besonders weh. Da spielen entzündliche Reaktionen auch eine ganz große Rolle. Wenn man jetzt sowas hat wie zum Beispiel Myome oder Polypen, was so Gewächse innerhalb der Gebärmutter sind, ist es oft so, dass, kann man sich vorstellen, wenn sich ein Muskel zusammenzieht, angenommen, da ist irgendwie wie so ein Stein mitten im Muskel drin, dann tut der Muskel beim Zusammenziehen deutlich mehr weh. Heißt, die Gebärmutter besteht zum Großteil aus einem Muskel, der sich während der Regel zusammenzieht, damit das Blut nach außen befördert wird. Und wie gesagt, wenn da irgendwas im Weg ist oder wenn sie das Gefühl hat, ich muss dann noch mehr raus befördern, was aber nicht rausgeht und krampft sie stärker zusammen, dann kann das sehr schmerzhaft sein.
Mhm. Und praktisch, man kann es auch operativ entfernen, dass es dann...
Ja, also das kommt dann drauf an, woher kommen jetzt die Schmerzen. Ne? Ich habe jetzt ein paar Sachen genannt, die so die Klassiker sind, an die ich als erstes denken würde. Das kommt immer drauf an. Man kann es versuchen, hormonell zu behandeln. Es kommt darauf an, hat die Frau jetzt Kinderwunsch oder nicht. Wenn sie Kinderwunsch hat, dann kann ich ihr jetzt zum Beispiel nicht eine Pille verschreiben. Das wird nicht so gut passen. Ja. Wenn sie jetzt ein Myom hat, wo ich denke, es könnte auch für die Kinderwunsch ein Problem sein, dann wird man es zum Beispiel operieren. Auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und so bei Polypen, das sind kleine Ausbuchtungen der Schleimhaut der Gebärmutter, die kann man relativ einfach operieren. Die wird man zum Beispiel schneller mal operieren, weil das so eine kleine 5-Minuten-OP ist sozusagen, ja.
Kann sich das beispielsweise dann bei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr äußern? Was ist da, welche Gründe kann es dafür geben?
Ja, also beim Schmerzen beim Geschlechtsverkehr würde ich grundsätzlich erstmal nachfragen, ist das eher innen oder ist das eher außen? Also bei, zum Beispiel kann eine Endometriose da, also auch dabei sollte man an eine Endometriose denken, das muss es aber nicht sein. Wenn jetzt eine Frau mit Endometrioseverdacht zu mir kommt, dann frage ich, ja, sind die Schmerzen eher in der Tiefe oder eher außen? Und wenn die sagt, ja, in der Tiefe, dann könnte das am ehesten für eine Endometriose sprechen. Muss man dann halt entsprechende Untersuchungen machen. Wenn das eher im Eingangsbereich ist, sollte man auf jeden Fall auch dran denken, dass es muskuläre Verspannungen des Beckenbodens gibt, die sowas verursachen können.
Wie entstehen diese Verspannungen im Beckenboden?
Also im Einzelfall ist natürlich dann schwer zu sagen, wie das jetzt wirklich entsteht. Ist, aber man, also in vielen Fällen ist das irgendeine Art von Trauma. Das kann sein, dass vielleicht auch bei irgendeinem sexuellen Erlebnis Frau Schmerzen gehabt hat. Das muss jetzt nichts ganz Furchtbares sein. Natürlich können auch schlimme Sachen wie Vergewaltigung oder sowas dahinter stecken. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Kann also auch was harmloseres sein, wo man jetzt vielleicht auch gar nicht so direkt drauf kommt, was da war. Aber das verstärkt sich dann so gegenseitig. Dann wird das Schmerzen beim Sex haben oder da wird Sex mit Schmerzen verknüpft und dann verspannt man sich natürlich in der Erwartung der Schmerzen noch mehr und das ist dann so ein Teufelskreis.
Ja, die meisten Frauen kennen Beckenboden vom Beckenbodentraining, weil das ist so
Ja.
irgendwie im Frauenuniversum, im Idealen
Ja,
unterwegs.
klar, ja.
Aber wie verspannt sich dann der Beckenboden vor allem? Wie kann man das wieder unter Anführungszeichen lockern? Wie
Also der Beckenboden ist ja grundsätzlich wahnsinnig kompliziertes Gebilde an Muskeln. Da bin ich damals in der Anatomiestunde fast haben verzweifelt. Also im Eingangsbereich kann man dann schon, also unten, ne? Also im unteren Bereich der Scheide, im Eingangsbereich kann man schon auch die Muskulatur ganz gut tasten. Ja, das ist dann oft auch so ein bisschen enger. Natürlich kann eine Enge auch von der Anatomie herkommen oder von der Haut der Scheide, kann natürlich auch wehtun, aber oftmals merkt man schon, dass die Muskeln da relativ gespannt sind. Da muss man halt zu jemandem gehen, der sich damit auskennt am besten.
Und generell verändert sich ja auch das Erlebnis von Sex während unseres ganzen Lebens. Wie kann das sich beispielsweise, also gibt es dann auch Schmerzen beim Sex, wenn man älter wird als Frau? Was
Naja, gut,
gibt's
okay.
da?
Also, ja, das, ja. Okay, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn hormonelle Veränderungen zum Beispiel in Wechseljahren einsetzen oder so, gell, dann hat man wiederum das Problem, dass die Scheidenhaut nicht mehr so elastisch ist, verändert sich in ihrer gesamten Struktur aufgrund der veränderten hormonellen Situation und das macht dann auch oft Schmerzen beim Verkehr. Wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Gebiet, da würde man da dann eher das versuchen, hormonell anzugehen. Ja. Also theoretisch gibt es da noch viele kleine andere, oder was heißt kleine, da gibt es eine ganze Reihe von etwas selteneren Erkrankungen. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber so in dem Bereich, glaube ich, kann man sich da schon mal ganz gut einen Überblick machen.
Welche Diagnoseinstrumente oder Mittel gibt es denn? Was kann man da, was wird in der Medizin da alles angewendet, um die Ursachen herauszufinden? Bei Zysten
Also,
zum
okay,
Beispiel.
also allgemein, ja,
Darauf
also.
darf man sich einstellen.
Ja gut, okay, also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, mal zum Gynäkologen zu gehen. Ne? Bei dem Regelschmerz, das haben wir ja schon gesagt, da wäre es vielleicht nicht schlecht, auch jemanden zu konsultieren, der sich mit Endometriose auskennt, weil das doch der erste Verdacht ist, den man dabei hat. Aber bei einer guten gynäkologischen Untersuchung, die aus einer Tastuntersuchung besteht und einem Ultraschall, also mindestens, und zwar einem Vaginalultraschall, kann man sich oft schon ein sehr gutes Bild machen. Endometriose sieht man im Ultraschall oft nicht, entweder weil es wahnsinnig schwer zu sehen ist und man da geübt sein muss, oder aber weil es nicht zu sehen ist, weil es oberflächlich ist, aber Myome und Polypen sieht man zum Beispiel sehr gut. Und wie gesagt, die Enge im Eingangsbereich, man kann das schon tasten.
Und für Polypen und Myome?
Also das wäre im Grunde das Gleiche. Ne? Das, wenn man eine Ultraschalluntersuchung macht, dann sollte man eigentlich Myome und Polypen relativ gut erkennen können. Die Hysteroskopie würde ich jetzt grundsätzlich nicht als Diagnosemittel einsetzen, sondern schon als Therapie. Ja, also weil die Ultraschallgeräte sind heutzutage so gut, da weiß ich vorher schon, was mich erwartet. Ja? Und dann überlege ich mit der Patientin, wollen wir das jetzt operativ angehen oder nicht? Und wenn ja, dann machen wir eine Hysteroskopie. Das ist eine Gebärmutterspiegelung, wo man mit einer ganz zarten Kamera über die Scheide, über den Muttermund in die Gebärmutter fährt unter Wasserspülung und dann alles vergrößert am Bildschirm sieht. Und das ist so ein Instrument in so einem Instrumenteschaft mit eingebaut in diese Kamera sozusagen, und da kann man dann auch kleinere Myome oder Polypen direkt mit entfernen.
Und die haben dann praktisch ausgespült? Oder?
Na, die holt man dann raus. In
Plastik.
Ja, ja, nein, die wird man dann rausholen, bergen, und die kann man dann auch untersuchen.
Da ist nie dabei, deswegen.
Ja, ja, klar, ja, ich schon. Die holen wir auf jeden Fall da gezielt raus, also machen wir nicht zufällig, spülen das da irgendwie raus, sondern gucken wirklich, dass man die meistens in kleineren Stücken da birgt. Also bergen, man sagt bergen, also das heißt, die Organstücke dann da rausholt und die einschiebt zur histologischen Untersuchung.
Wenn jetzt ein Kinderwunsch besteht oder wenn kein Kinderwunsch besteht, das sind ja zwei große Themen.
Mhm.
Wie unterscheidet sich da beispielsweise jetzt, wenn enorm starke Schmerzen bei der Regel bestehen, bei der Menstruationsblutung?
Also, in der Apotheke bei der Regelblutung, also
eben die Pille haben wir vorher gemacht.
Genau, also hormonelle Methoden, jetzt mal ganz allgemein gesagt, ja. Man kann auch Hormonspirale oder so sich bei manchen Frauen, das ist eine tolle Therapie, kommt ganz drauf an, aber das geht natürlich nur, wenn die jetzt nicht schwanger werden wollen. Ne?
Ja.
Wenn die schwanger werden wollen, dann muss ich mir was anderes überlegen. Wenn ich jetzt vermute, dass da eine Endometriose dahinter steckt und sie haben sehr starke Schmerzen, dann würde ich sagen, okay, vielleicht machen wir doch mal eine Operation, also eine Bauchspiegelung, diese Operation mit diesen kleinen Schnitten, wo man auch über eine Kamera dann im Bauch das operieren kann. Oder ich sage, na, versuchen es doch mal schwanger zu werden, wenn das schnell klappt, vielleicht haben sie Glück und dann gehen die Schmerzen davon auch oft weg und eine Endometriose kann dadurch auch besser werden durch eine Schwangerschaft. Also will ich so ein bisschen beschwerdeabhängig machen. Wenn die natürlich zu mir sagen, ich halte es kaum aus, ich sterbe jedes Mal, wenn ich die Regel habe, dann will ich natürlich tendenziell eher sagen, na gut, dann gucken wir mal, ob wir nicht mit einer Bauchspiegelung da was machen können. Wenn sie jetzt Myome haben, dann kommt es darauf an, erstens, wie stark sind die Schmerzen, zweitens denke ich, dass die aufgrund der Lage und so diese Myome verhindern, dass man schwanger werden kann. Und bei Polypen ist im Grunde das Gleiche, wobei die würde ich, wie gesagt, großzügig entfernen, weil die stören beim Schwangerwerden, die können eine starke Regelblutung verursachen und die kann man relativ leicht entfernen.
Und die melden sich dann auch nach der Schwangerschaft, wenn es geklappt hat, wieder und verursachen Schmerzen?
Nee, wenn sie entfernt hat, nicht.
Nein, wenn sie entfernt hat, nicht, aber sonst?
Das kommt darauf an, was die verursacht haben und wie sie sich in der Schwangerschaft verhalten. Also Endometriose wird meistens besser durch eine Schwangerschaft. Myome können gleich bleiben oder auch wachsen. Auch schon
bevor ich nicht hinaus will, es gibt nämlich diesen Mythos, und das ist, ich habe das auch von Freundinnen gehört,
ja.
Na, kriegt Kinder, dann ist das alles gut.
Ja, wie gesagt, also wir müssen gucken, weil wir haben unterschiedliche Themen jetzt eröffnet.
Ja.
Also es gilt, für die einzelnen Erkrankungen gelten unterschiedliche Sachen. Also bei der Endometriose ist das bei manchen Frauen der Fall. Ja? Das wird meistens besser. Während der Schwangerschaft meistens keine Beschwerden, nach der Schwangerschaft deutlich weniger Beschwerden als vorher.
Und das hat mit der hormonellen Umstellung zu tun?
Ja, das hat damit zu tun. Das ist im Grunde ähnlich, wie wir sagen, wenn Sie jetzt keinen Kinderwunsch haben, die machen eine hormonelle Therapie, macht der Körper sozusagen dann auch eine hormonelle Therapie.
Also wenn eine Patientin kommt und sie hat sehr, sehr starke Regelblutungen, welche Auswirkungen haben dann Polypen und Myome im Allgemeinen auf diese?
Genau, also es gibt unterschiedliche Ursachen für extrem starke Regelblutungen. Ja? Also was jetzt stark ist und was nicht, ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem Podcast so ein bisschen genauer erörtert. Klar, man ist immer an das gewöhnt, was man kennt, aber bei manchen, also es gibt wahnsinnig große Unterschiede und eine sehr starke Regelblutung ist zum ersten Mal beeinträchtigend dadurch, dass es nervig ist und zweitens durch einen hohen Blutverlust auf, ne, der ja einmal im Monat kommt und der Körper hat wenig Zeit, das alles wieder aufzuholen. Gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Auch da kann wieder eine Art von Endometriose dahinter stecken. Die nennt man dann Adenomiosis. Das ist eine Art der Endometriose, die in der Wand der Gebärmutter steckt. Es können Polypen dahinter stecken. Das sind Schleimhautwucherungen, habe ich eben schon mal kurz gesagt. Und es können zum Beispiel aber auch Myome dahinter stecken. Das ist auch eine häufige Ursache. Myome sind sehr häufig. Also man könnte ungefähr sagen, dass jede vierte Frau Myome hat. Bei manchen machen die gar nichts. Machen keine Schmerzen, keine Beschwerden, normale Blutung.
Ja, dass sie an der unsensiblen Stelle sind oder an der richtigen Stelle unter Anführungszeichen.
Ja, genau. Es hängt immer davon ab, wo in Bezug auf die Gebärmutter die Myome lokalisiert sind. Das heißt, ein relativ kleines Myom, das aber ganz weit innen liegt, da wo die Schleimhaut kommt, kann schon relativ starke Beschwerden machen, also Probleme beim Schwangerwerden oder starke Blutung, lange Blutung, Zwischenblutung. Und ein größeres Myom, das ganz weit außen, also Richtung Bauchraum dann sozusagen gelegen ist, macht dann meistens wenig Beschwerden, bis gar keine sogar.
Klingt natürlich alles technisch, medizinisch technisch, aber wie beeinflussen die denn die Blutung an sich? Weil wenn ich jetzt eine Verwachsung habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich noch stärkere Blutungen verursacht.
Nee, mit Verwachsung hat das nichts zu tun. Also Verwachsung wäre nochmal was anderes.
Meine ich ja.
Ja, ein Polyp, das was abblutet normalerweise ist die Schleimhaut der Gebärmutter. Ja. Der Polyp entstammt der Schleimhaut, aber er ist sozusagen wie dort verankert in der Wand der Gebärmutter. Das heißt, der blutet nicht ab, der geht mit der Blutung nicht raus und bleibt drin. Die genauen Mechanismen kann ich dir jetzt nicht erklären, Magnus. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich bekannt ist, muss ich gestehen. Also wahrscheinlich gibt es da unterschiedliche Theorien, aber gute Frage. Aber ehrlich gesagt, ganz genau technisch kannst du ja gar nicht erklären, warum jetzt die Blutung dann bei denen auch stärker ist. Bei den Myomen ist es so, dass die Kontraktivität, das heißt die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen, der Gebärmutter als Muskel eingeschränkt ist, dadurch, dass da, können Sie sich vorstellen, wie so kleine Flummis, die mitten in der Muskulatur drin sind. Und wenn die sich dann versucht zusammenzuziehen, dann behindert das Ganze. So genau, so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ja,
ja, alles klar. Also praktisch dort, wo es dann krampft und dann ist da noch was dazwischen, so wie eine Angel in der Tür und da steckt was drin.
Genau, so kann man sich es ungefähr vorstellen, ja.
Also wenn der Kinderwunsch jetzt abgeschlossen ist und man praktisch damit konfrontiert ist als Arzt, was würde man da machen oder der Patientin vorschlagen?
Wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, haben wir natürlich ein bisschen mehr Handlungsoptionen. Wir können die Sachen machen, die wir auch vorher hätten machen können. Man kann probieren, die Myome auszuoperieren, den Polypen auszuoperieren oder die Endometriose irgendwie zu behandeln. Aber man hat natürlich auch noch zusätzliche Möglichkeiten. Also einmal hormonelle Therapie, das wäre mit Sicherheit ein Versuch wert. Kann jetzt natürlich gut sein, wenn eine Frau, sage ich mal, ist Ende 30, Anfang 40, hat extrem stark Regelblutung, Schmerzen, hat früher auch Hormone genommen, sagt, ich habe jetzt aber echt keine Lust, jeden Tag die nächsten Jahre Hormone nehmen zu müssen, dann wäre es vielleicht ganz gut, man überlegt sich was anderes. Ein Zwischending ist Hormonspirale, weil die Hormone eigentlich nur in der Gebärmutter oder fast nur in der Gebärmutter wirken und dadurch verursachen sie keine oder nur noch eine schwache Blutung haben in den meisten Fällen. Ganz elegante Lösung.
Also egal welche Hormone nimmt, also man nimmt den hormonellen Weg, wie lange sollte man das dann schauen, ob das wirkt oder und dann sagen, okay,
das kann man relativ schnell sagen. Das kann man ziemlich schnell sagen.
Also das bildet sich schnell zurück.
Ja, das stoppt
eigentlich bei der
Blutung. 2 Monaten vielleicht. Ich möchte das jetzt nicht pauschal sagen, das muss man im Einzelfall dann ein bisschen genauer besprechen, aber grob würde ich von eher kurzen Zeiträumen reden, wo sie das dann echt, da kann man relativ schnell sagen, der Plan geht auf oder nicht.
Ja, also das Follow-up ist dann schnell, dann schaut nur wieder Ultraschall.
Ja, und orientieren uns dann nur an den Beschwerden eigentlich. Ne? Also wenn die Blutungen immer weiter nachlassen, dann sage ich, okay, weitermachen, das scheint zu funktionieren, das wird wahrscheinlich noch besser. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann sagen wir, okay, jetzt machen wir Plan B. Ja.
Ich frage mich nur, welchen Grund hat dann, also welche Ursachen gibt es dann für so eine Hormonresistenz in Bezug auf die verschiedenen?
Nein, wenn die Blutungsursachen, sage ich mal, so massiv sind, dann kannst du sie halt auch mit Hormonen nicht immer stoppen. Ja? Und bei manchen Sachen ist es auch so, dann können wir das selbst nicht voraussagen. Bei manchen Patienten funktionieren manche Therapien nicht, die bei, sagen wir, 95% super funktionieren, funktioniert einfach nicht, haben trotzdem ständig weiter Blutungen. Zum Beispiel, wenn eine Endometriose in der Wand der Gebärmutter ist, sowas, ja.
Also kann man dann praktisch auch so ein bisschen das eine mit dem anderen vielleicht ausschließen?
Nee.
Oder einschließen?
Nein, das hätte ich nicht. Nein, also ich kann vorher auf jeden Fall mir ein Bild machen und sagen, okay, bei Ihnen wird das da wahrscheinlich funktionieren und das da nicht oder so, aber ganz präzise kann man das nicht sagen.
In Bezug auf die Hysterektomie, die Gebärmutterentfernung, das ist dann praktisch dann der letzte Step, oder?
Ja, also ich hätte noch einen echt super Step davor. Und zwar ist das eine, also man muss immer gucken, was die Ursache
ist.
Auch beim Myomen, weil sie diese gesamte Gebärmutterstruktur und Anatomie verändern, gehen manche Sachen nicht. Zum Beispiel kann man beim Myomen manchmal nicht eine Spirale einlegen oder man kann, je nachdem, wie das da ausschaut, auch nicht eine Thermoablation haben. Aber das wäre zum Beispiel noch das, was ich jetzt sagen wollte, ein super Instrument für uns, um Blutungen zu stoppen. Man geht mit so einem Ballon in die Gebärmutter rein, der wird erhitzt. Das Ganze dauert 10 Minuten. Machen wir eine kurze, ganz leichte oberflächliche Narkose und die meisten Patientinnen haben danach keine Blutungen mehr.
Und was,
oder so noch leichte Patienten.
Weil die Thermoablation ist ja die Verödung, oder?
Ja, genau. Durch die Hitze wird diese Schleimhaut verödet. Und was normalerweise passiert ist, hier die Schleimhaut baut sich auf und blutet dann ab. Also die verursacht immer die Blutung. Und wenn die verödet ist, dann baut die sich auch nicht mehr auf. Und sie haben im besten Fall keine Blutung mehr.
Mhm. Aber da muss man auch schon in einen abgeschlossenen Kinderwunsch haben, oder?
Genau, das, also genau, wir sind jetzt, ja. Wir sind jetzt bei der Frau, die sagt, ich will ganz sicher keine Kinder mehr, was weiß ich. Ich habe schon eine Familie oder ich wollte nie oder ich bin jetzt eh über 40 und habe das abgeschlossen. Also irgendwie sowas. Dann hat man diese ganzen Möglichkeiten und das wären jetzt halt so die.
Und bei dem Ballon, also der wird erwärmt und das ist aber dann keine Thermoablation.
Das ist ein Thermoablation.
Das ist ein Thermoablation.
Der Ballon ist die Thermoablation, machen wir über einen Ballon. Den führt man ein, der wird dann in der Gebärmutter aufgeblasen und wird erhitzt. Ja. Also natürlich sind das hochtechnische Instrumente, die genau wissen, wie weit sie sich aufblasen können. Die messen die Gebärmutter, die messen die Temperatur. Das dreht sich dann in einem gewissen Abstand. Und es ist genau so gemacht, dass halt die Hitzewirkung wirklich nur ganz oberflächlich die Schleimhaut verödet und nicht die ganze Gebärmutter da betrifft. Ne? Also, das ist schon absolute Hightech, aber grundsätzlich eine sehr kurze, einfache Operation.
Gibt es da auch Risiken, die damit einhergehen? Oder?
Also das größte Risiko ist einfach, dass es nicht funktioniert. Ja, habe ich auch schon, ich habe auch eine Patientin gehabt, da hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Das war total frustrierend. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum, ja. Aber die hat mehr oder weniger genauso stark weitergeblutet. Aber bei den allermeisten, und das ist natürlich dann total enttäuschend, ja, aber bei den allermeisten ist es so, dass sie entweder nur noch sehr schwach oder gar keine Blutung mehr haben. Also bei 80% liegt das ungefähr, dass sie wirklich keine Blutung mehr haben. Es kann sein, dass es dann nach einem Jahr auch nochmal sich ein bisschen Schleimhaut wieder zurückbildet und nochmal ein bisschen Blutung anfängt. Wenn einen das stört, könnte man es auch nochmal wiederholen, den Eingriff, aber ist oft gar nicht nötig. Also das Tolle dran ist halt, dass so ein kleiner Eingriff ist einfach nur. Die nächste Stufe wäre dann halt eine Gebärmutterentfernung. Das ist dann halt schon eine richtige Operation.
Aber bei der Thermoablation jetzt, wie lange gibt es die schon? Ungefähr 10 Jahre?
Länger.
Länger.
Also vor 20 Jahren gab es die auf jeden Fall auch schon.
Mhm. Aber dann kann man sich ja vorstellen, dass für diese 80%, die bei denen es funktioniert oder mehr, wenn die anderen 20% bis gar nicht bluten oder weniger bluten, dass man dann ja eine Gebärmutterentfernung eigentlich damit vermeiden kann, oder?
Ja, also es kommt darauf an. Also wenn Sie auch noch extrem starke Schmerzen haben, dann werden, also die Blutung an sich wird mit Sicherheit besser. Wenn es nur darum geht, dass es die Blutung einfach so stark ist, dann ist das wirklich auf jeden Fall ein Versuch wert in meinen Augen, ja. Wenn die jetzt auch sonst noch extreme Schmerzen haben und ich denke mir, okay, wahrscheinlich ist es damit nicht ganz getan, dann kann es natürlich auch cleverer sein zu sagen, naja, jetzt entscheiden wir uns halt, machen wir eine Bauchspiegelung, gucken, ob da wir Endometriose auch ringsherum entfernen können und vielleicht sagen wir, wir entfernen den oberen Teil der Gebärmutter. Das wäre so zum Beispiel eine Sache, die ich häufig vorschlage, ist nur den oberen Teil der Gebärmutter zu entfernen, weil der die Pudung macht und die Schmerzen, weil man dann den Beckenboden und so gar nicht anrührt. Gebärmutterhals bleibt drin. Man kann das alles über diese kleinen Schnitte im Bauchraum machen und hat dementsprechend auch eine schnelle Erholungszeit.
Und der Beckenboden wird nicht angerührt und weil bei Hysterektomien auch die Gefahr manchmal besteht, dass man, dass es inkontinent und kontinent.
Ja, also die Gefahr ist oder auch nicht so hoch, muss man sagen. Also wenn man die Statistiken sieht, dann ist da jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Auch angeblich das sexuelle Empfinden gar nicht so beeinträchtigt, aber trotzdem muss man bei einer kompletten Gebärmutterentfernung schon sagen, dass man ja durch die Scheide geht, also man schneidet die Scheide auf, man lädt die nachher wieder zusammen. Also ist für mich schon eine deutlich größere Operation. Im englischsprachigen Raum werden die meisten Ihnen immer dazu raten. Warum? Weil man könnte ja auch Gebärmutterhalskrebs bekommen. Ich denke mir, wenn ich jetzt eine Patientin habe und weiß, die geht ja sowieso regelmäßig schön brav einmal im Jahr oder anderthalb Jahre von mir aus zum Krebsabstrich, da war nie was, dann finde ich das Argument übertrieben. Da denke ich mir, nee, aber warum soll ich jetzt eine größere OP machen? Das ist nicht so meine Meinung. Im deutschsprachigen Raum wird diese Art von Operation auch oft durchgeführt, aber wie gesagt, das ist
die Hälfte der Gebärmutter zu.
Ja, das ist ja nur den oberen Teil entfernt und die Patientin, die ich habe, damit die, will man sagen, 99% zumindest mal, die sind echt wahnsinnig happy. Weil das ist alles erledigt, die haben keine Schmerzen mehr, hormonell ändert sich ja nichts. Wir lassen die Eierstöcke drin,
genau.
Wir haben zwar keine Blutung mehr, aber die Blutung ist ja nur die Reaktion der Gebärmutter oder genauer gesagt der Gebärmutterschleimhaut auf den Zyklus und der Zyklus wird durch die Eierstöcke gesteuert. Ne? Also der hormonelle Zyklus heißt die Produktion der Hormone. Das machen die Eierstöcke und die Blutung, das macht sozusagen die Gebärmutter, aber das ist nur die Reaktion. Das heißt, wenn das weg ist, bleibt der natürliche Zyklus und der natürliche Hormonhaushalt davon unbeeinflusst.
Und das ist schon ein großer Unterschied. Also für
mega, das ist total wichtig, weil die Frauen brauchen die Hormone ja und es ist natürlich immer besser, die körpereigenen zu haben, als dass man jetzt künstliche Hormone ersetzen will.
Also das muss man dann bei einer Hysterektomie?
Nee. Das glauben halt viele oft, aber das ist genau nicht der Fall. Also eine Hysterektomie heißt Gebärmutterentfernung, wir lassen die Eierstöcke mit den Hormonen sozusagen im Körper, machen dann nichts, sondern entfernen nur die Gebärmutter oder im besten Fall wirklich nur den oberen Teil, weil der eben halt immer so ein bisschen, wird immer so wenig wie möglich operativ machen und nur so viel wie nötig und deswegen finde ich das besser. Wenn Sie jetzt mit einem Onkologen reden, der ständig mit Krebs an zu tun hat oder so, der wird dann sagen, ja, was soll das? Nimm das doch gleich mit raus. Da können wir sich auch drüber streiten. Ich will nicht sagen, dass ich da immer recht habe, aber das ist eine tolle Art.
Gut, im Endeffekt muss das den Patienten auch entscheiden.
Das stimmt, aber das hängt natürlich immer auch davon ab, wie man sie berät. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also man beeinflusst die Entscheidung immer damit, wie man sie berät. Das kann ja sieht sonst schweren Bilden aus, schwierig.
Zurückkommend auf die Schmerzen beim Sex, wir haben noch über den Beckenboden gesprochen.
Mhm.
Wenn der komplett verspannt ist, was kann man noch alles tun, um das wieder zu lockern?
Also, wenn ich die Vermutung habe, das ist jetzt nicht ganz mein Spezialgebiet, aber natürlich gucke ich auch, ist es das oder nicht? Und dann schicke ich die Patientin zu einer Physiotherapie. Es gibt einige Physiotherapeutinnen hier in Wien auch, die ich kenne, die sich auf sowas spezialisiert haben. Unter anderem bei uns auch eine mit in der Ordination. Und ich muss gestehen, ich bin eigentlich überrascht gewesen, wie oft die Patienten sagen, wie erfolgreich das dann war. Das geht vielleicht nicht für jeden, das klappt auch nicht immer, aber das würde ich auf jeden Fall als erstes machen. Die tasten das aus, da die gucken, dass man da so ein bisschen Biofeedback sich selbst erarbeitet. Gibt's auch, wie gesagt, gibt's auch so, was habe ich denn jetzt eben gesagt? Sonden oder zum Einsetzen in die Scheide, die dann halt so ein bisschen den Muskeltonus messen, also die Muskelspannung messen können, dass man so ein Biofeedback hat und dass man das entkoppeln kann von der Assoziation her, ne? Schmerz und Verspannung und dann letztendlich auch Sex und Schmerz, dass man diese Verkopplung löst.
Wo wir wieder beim Schmerzgedächtnis wären. Das
ja, ja, genau, deswegen, ne? Das sind so Automatismen und das ist dann ein Teufelskreis.
Und je früher man das angeht, desto besser.
Ja,
die meisten. Nie zu spät, aber.
Ja, das genau, so will ich es sehen, weil die meisten gehen es halt nicht so früh an. Es wird erstens tabuisiert, es ist irgendwie mit Scham verbunden, wissen auch gar nicht so genau, was ist das jetzt oder denken, das ist halt bei mir so. Und es wird dann oft auch noch nicht ernst genommen. Kommt auch manchmal daher, wenn Ärzte oder Ärztinnen nicht wissen genau, was das jetzt ist oder was sie damit machen sollen, dann wird es halt auch abgetan. Das ist einfach menschlich. Das ist einfach nicht, wenn ich weiß, was das ist oder ob das was ist, dann tut man es vielleicht ab und läuft natürlich auch Gefahr, denen das Gefühl zu geben, dass sie sich das irgendwie so ein bisschen einbilden oder so. Ne?
Aber dann, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, sollte man vielleicht noch
und nicht jemand anders einem da besser helfen kann. Genau, ja. Wie gesagt, da kann ich auch nur zu den entsprechend ausgebildeten Physiotherapeutinnen raten, die das anbieten.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Let's Talk About Women and Health, dem Podcast über Frauengesundheit. Wenn Sie ihn abonnieren, dann werden Sie über die nächsten Folgen informiert und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal.